Zu Beginn von Terry Gilliams dystopischen Science-Fiction-Film Brazil löst eine von der Decke fallende Fliege eine Katastrophe aus. Die Fliege landet in einem Drucker, der gerade einen Haftbefehl auf den Terrorverdächtigen Archibald Tuttle ausstellt. Doch durch die Fliege im Inneren des Gerätes wird der Name falsch ausgedruckt und es trifft den unschuldigen Schuster Archibald Buttle. Ein Fehler mit weitreichenden Folgen. Der Plot des Films Brazil schildert anschaulich, wie fehleranfällig ein maschinelles Überwachungssystem sein kann. Werner Reiter, Mitarbeiter bei der Datenschutzorganisation Epicenter, sieht durchaus Parallelen zur Wirklichkeit.
Wenn ich die Bewertung darüber, ob ein Mensch Verbrecher ist oder nicht, einer Maschine überlasse, dann wird es immer schwieriger, auch das Rational nachzuvollziehen. Also die Algorithmen werden immer komplexer, berechnen immer mehr, beziehen immer mehr Daten mit ein und da können natürlich auch Fehler passieren. Und deswegen sagen wir brauchen bei ermittelnden Behörden nicht mehr maschinelle Intelligenz, sondern mehr Human Intelligence, also Menschen, die sich mit den Fällen beschäftigen, die das dann auch auf einer menschlichen Ebene bewerten und da Ermittlungsmaßnahmen ansetzen. Wir dürfen die Entscheidung darüber, ob Menschen Verbrecher sind, nicht Maschinen überlassen.
Einer, der sich bereits als junger Student mit maschineller Überwachung im Internet und Datenschutz beschäftigte, ist Max Schrems. Während eines Auslandssemesters in den USA erlebte der angehende Jurist, wie sehr Vertreter großer Internetfirmen das Thema digitale Überwachung sowie das Grundrecht auf Datenschutz vernachlässigten.
Ich habe eben ein halbes Jahr in Kalifornien studiert, eher so als sozusagen Pausensemester zwischendurch mal und habe vorher schon Datenschutz gemacht und da hat es auch eine Datenschutzklasse gegeben und da waren von verschiedenen Unternehmen Leuten da, unter anderem eben dann von Facebook und so die Kernaussage war, die Europäer mit ihren Grundrechten sind eh ganz süß, aber wenn es dich nicht dran hältst, passiert eh nichts und das ist auch ein bisschen das Kernproblem im europäischen Datenschutz. Wir haben diese ganzen wunderbaren Grundrechte, aber durchsetzen tun wir es dann nicht wirklich. Und ich glaube, dass das an sich ein bisschen ein europäisches Phänomen ist. So, wir schreiben ganz tolle Proklamationen auf irgendwelche Tafeln drauf und dann muss man mal schauen, wie es in der Praxis ausschaut. Und im Datenschutz ist das eben ganz heftig so und das haben die Konzerne dort auch einfach verstanden. Das ist, in Österreich ist es 10-mal billiger, das Recht zu brechen, als sich einen Anwalt zu suchen, der mir das Recht erst einmal erklärt überhaupt, geschweige denn sich dann dran zu halten. Und das ist ein Grundproblem.
Aus diesem Schlüsselerlebnis erwuchs bei Max Schrems die Idee, sich den Umgang mit sensiblen Daten von Facebook näher anzusehen. Er forderte die Betreiber des sozialen Netzwerks dazu auf, ihm sämtliche Daten zuzuschicken, die die Firma über ihn gespeichert hatte. Er bezog sich dabei auf eine gesetzliche Bestimmung, die Konsumenten das Recht einräumt, die über sie gespeicherten Daten einsehen zu können. Das Ergebnis war, dass der junge Jurist von Facebook eine CD mit mehr als 12.000 Druckseiten zugeschickt bekam, die das soziale Netzwerk im Laufe der Jahre über ihn gespeichert hatte. Ihn verwundert noch heute, dass ihm der Konzern die Daten widerspruchslos zuschickte. Nicht aus Sorge um den Datenschutz, wie Schrems folgert, sondern aus Schlamperei.
Bei Facebook war es lustig, weil wir waren so blöd, uns das einfach freihaus zuzuschicken. Ich habe dann nachher mal einen Facebook-Mitarbeiter gefragt, warum sie das gemacht haben, weil normalerweise würde man ja solche Daten, die wir da bekommen haben, verneinen und sagen, gibt's gar nicht. Und war die Antwort, ja, wir hatten interne Kommunikationsprobleme, also einfach irgendjemand war da so blöd, das rauszuschicken.
Als Max Schrems wenig später seine über ihn gespeicherten Daten veröffentlichte, ahnte er noch nicht, dass wenige Wochen später sogar die Bild-Zeitung darüber berichten sollte. Für den angehenden Juristen war jedoch weniger die Masse an gespeicherten Daten beunruhigend, sondern die Tatsache, dass seine Daten von einem in der EU ansässigen Unternehmen an den amerikanischen Geheimdienst NSA weitergereicht werden durften. Safe Harbor hieß jenes Abkommen aus dem Jahr 2000, das den USA den Zugang zu derart sensiblen Daten aus Europa erlaubte. Der junge Jurist überlegte nicht lange und brachte im Herbst 2011 mehrere Anzeigen gegen Facebook beim irischen Data Protection Commissioner ein, da das Unternehmen seinen Sitz in Irland hat. Als die Verantwortlichen von Facebook realisierten, dass auf sie nun lästige Klagen mit entsprechend lauter, medialer Begleitmusik zukommen würden, suchten sie das Gespräch mit dem Österreicher.
Bei dem Meeting, das war eigentlich relativ nett. Da ist eher darum gegangen, mal rechtlich das durchzudiskutieren. Und es war eigentlich relativ ernsthaft, muss man sagen. Das Problem ist, wir haben einfach auf 90% der Fragen keine Antwort. Also wenn man sagt, woher habt ihr da jemals eine Zustimmung von irgendjemandem, dass ihr das dürft, dann ist Schweigen im Walde. Und wenn man fragt, wo ist die Rechtsgrundlage, dass ihr diese Daten sammelt, dann ist Schweigen im Walde.
Im Zuge der medialen Aufmerksamkeit und der Berichterstattung über die Anzeigen folgten über 40.000 Facebook-Benutzer dem Beispiel von Max Schrems und forderten Facebook dazu auf, die über sie gespeicherten Daten herauszugeben. Die Auskunftsfreudigkeit des Social-Media-Giganten war nun jedoch empfindlich gesunken.
Erst wie das dann sozusagen 40.000 andere Leute auch mal wollten, dann haben sie auf einmal draufgekommen, dass das gar nicht so eine gute Idee ist, sich da ans Gesetz zu halten, sondern einfach das zu ignorieren, weil in Irland eh nichts durchgesetzt wird. Ne?
Doch wer ist eigentlich dieser Datenschutzaktivist Max Schrems, der es wagte, sich mit dem Internetriesen Facebook anzulegen? Die Juristin Angelika Adensamer kennt Max Schrems noch aus der Studentenzeit.
Ich habe ihn als sehr kämpferisch erlebt, als jemand, der sehr motiviert ist, sich sehr intensiv mit Dingen zu beschäftigen und auch auf Biegen und Brechen durchzukämpfen. Also man sieht es ja, also wenn man sieht, was für Verfahren er geführt hat, ich glaube mit einem relativ kleinen Team, wenn nicht, also mit einem Hauptteil, den er wahrscheinlich selber gestemmt hat, so genau kann ich es von außen nicht beurteilen, aber das ist wirklich eine sehr große Leistung für eine Person ohne große Organisation dahinter.
Durch die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 wurde publik, wie der US-Geheimdienst NSA und andere Behörden ungehindert auf Server von US-Konzernen wie Facebook und Google zugreifen konnten. Dessen ungeachtet wurde seitens der Europäischen Union eisern an Safe Harbor festgehalten. Als die irische Datenschutzbehörde auch nach 3 Jahren keine Anstalten machte, ein Verfahren gegen Facebook zu eröffnen, war für Max Schrems und seine Mitstreiter klar geworden, dass die irische Behörde desinteressiert und überfordert war. Obwohl der irische Data Protection Commissioner Internetriesen wie Google oder Facebook hinsichtlich ihrer Datenschutzrichtlinien kontrollieren sollte, schien die Behörde unzureichend für ihre Aufgabe gerüstet. Das Bild einer unterdotierten Behörde, die über einem Supermarkt ein kleines Büro mit unterqualifizierten Mitarbeitern unterhielt, machte bald die Runde.
Nachdem ich das wirklich durch alle Medien der Welt geprügelt habe, das Foto von dieser Datenschutzbehörde über dem Supermarkt, haben die inzwischen ein neues Office in Dublin bekommen und viel mehr Personal und es gibt jetzt auch einen neuen Datenschutzcommissioner, also das wird besser.
Obwohl nach den Enthüllungen Snowdens über das Überwachungsprogramm PRISM bei der irischen Datenschutzkommission neue Anzeigen gegen Facebook und Apple eingebracht wurden, weigerte sich die Behörde weiterhin, Akteneinsicht über Facebook zu gewähren sowie ein Verfahren gegen die Internetkonzerne zu eröffnen. Die Behörde berief sich dabei auf das bereits bestehende Safe Harbor-Abkommen, das es Unternehmen ermöglichte, personenbezogene Daten aus einem Land der EU in die USA zu übermitteln. Schrems klagte in der Folge die irische Datenschutzbehörde auf Bearbeitung seiner Beschwerde, worauf der Fall vom irischen High Court, dem Europäischen Gerichtshof, zur Entscheidung vorgelegt wurde.
Das war aber interessant, weil im gesamten Verfahren das immer so eine heiße Kartoffel war, die keiner wirklich entscheiden wollte. Also die irische Behörde hat gleich mal, wie man die Beschwerde einbracht hat, gesagt, die ist unzulässig, die schauen es nicht mal an. Dann haben wir das immer vor das irische Gericht gezogen mit Crowdfunding damals, damit das irgendwie halbwegs finanziert ist. Und das irische Gericht hat das zwar richtig erkannt, wo das Problem liegt, hat dann aber das Problem sofort an den EuGH verwiesen, weil die wollten mit sowas Heißem auch nichts zu tun haben. Und dann waren wir in Mindestzeit, in total kurzer Zeit beim EuGH und haben eben da die Verhandlung gehabt. Das war auch sehr spannend. Und die haben das dann eben gekillt.
In seinem Urteil vom 6. Oktober 2015 befand der Europäische Gerichtshof, das Verfahren für den Datentransfer aus der EU in die USA für unzulässig und erklärte das Safe Harbor-Abkommen für ungültig. Max Schrems hatte einen ersten wichtigen Etappensieg gegen den Facebook-Konzern errungen und das Thema Datenschutz in das Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit gehoben. Nach Edward Snowdens Enthüllungen über die illegalen Überwachungspraktiken der NSA feierte George Orwells weltberühmter Roman 1984 über einen totalitären Überwachungsstaat seine Wiederentdeckung. Als Donald Trump Präsident der USA wurde, war der Roman sogar kurzfristig auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste. Werner Reiter von der österreichischen Datenschutzorganisation Epicenter.works findet Vergleiche zwischen Snowden und Schrems nicht übertrieben.
Max Schrems und Edward Snowden haben die gleiche Bedeutung. Sie haben aufgezeigt, dass Dinge so nicht gut sind, wie sie derzeit funktionieren und sie haben bewirkt, dass Änderungen eingeleitet werden. Und da sehe ich eigentlich die historische Bedeutung des Urteils auch, dass jetzt solche Themen, die früher eher in kleinen Zirkeln diskutiert wurden und in Nischen diskutiert wurden, jetzt öffentlichkeitswirksam in Frage gestellt werden und man als Gesellschaft an Verbesserungen arbeitet.
Max Schrems Klage gegen Facebook wurde von den Medien dankbar aufgenommen und zu einem Kampf von David gegen Goliath hochstilisiert. Für den jungen Anwalt ist diese mediale Vermarktungsstrategie nachvollziehbar, da das Thema Datenschutz ohne eine handfeste personenbezogene Story schwer vermittelbar sei.
Datenschutz, du kannst ein Foto machen von einem Computer, dann kannst du irgendwelche langen Litaneien runterschreiben, was da wer wie hochrechnet oder sowas. Oder du hast da David gegen Goliath-Geschichten. Das eine wird gelesen, das andere nicht. Und das war dann auch so meine Rolle, wo ich mir dachte, okay, dann gibt es halt ein Foto mit meinen Namen drinnen, weil damit überhaupt einmal darüber geschrieben wird, weil sonst wird das Thema einfach, ist das so unsexy, dass das nicht hochkommt. Und ich glaube, da hast du halt eine Rolle dann drinnen, um das zu spielen. Du musst halt bewusst sein, dass das eine Rolle ist in dem Spiel.
Der Datenschutzaktivist Max Schrems sieht durchaus Unterschiede zwischen der europäischen und US-amerikanischen Medienöffentlichkeit, was die Reaktionen auf seine Klage gegen Facebook betrifft.
Das war interessant, weil in den USA das überhaupt keine Geschichte war, bis wir wirklich gewonnen haben. Also bis der EuGH gesagt hat, diese ganze Abkommen mit den USA ist ungültig, haben die in den USA, war so das Ding, das kann nicht sein, weil es kann nicht sein, dass der Kleine gegen den Großen gewinnt. Ne?
Wiewohl der zivile Ungehorsam gegen den Staat einen Teil der US-amerikanischen Identität bildet, erlebte Max Schrems in den USA wenig moralische Unterstützung für seinen Kampf gegen Facebook.
Interessant war in anderen Ländern, wenn man darüber redet, sozusagen, dass man sich gegen so jemanden traut oder überhaupt glaubt, dass man gescheiter sein könnte als so jemand wie der. Und ich glaube, das ist zum Beispiel durchaus eine Eigenschaft bei uns, dass man sagt, ja, ich habe es mir angeschaut, ist ein Schaß. Und dann werde ich wohl sagen dürfen, dass er Schaß ist. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht zum gewissen Grad auch dazu kommt, weil in den USA zum Beispiel war so die Antwort, na, mach das ja nicht, du kriegst nie wieder einen Job und ja, nicht Querulantentum und so. Und bei uns hast du schon einen gewissen Charme des Querulanten, auch in Österreich, würde ich sagen.
Doch wie steht es eigentlich mit dem Datenschutz in Österreich? Die Juristin Angelika Adensamer arbeitet als Policy Advisor im Team von Epicenter.works und beschäftigt sich mit den Überwachungsbefugnissen der Polizei und der Wahrung von Datenschutzgrundrechten. Was auf internationaler Ebene die Diskussionen um Edward Snowden, Max Schrems und das Safe Harbor-Abkommen waren, waren in Österreich die Debatten um die Vorratsdatenspeicherung und den sogenannten Bundestrojaner. Für die Anwältin Adensamer zeugt das Überwachungsbedürfnis des Staates von einem großen Misstrauen gegenüber seinen Bürgern.
Also es drückt schon mal ein ganz großes Misstrauen vor der gesamten Bevölkerung aus, dass man glaubt, man braucht alle Daten über Telefonkommunikation von allen Menschen. Das ist einfach nicht notwendig. Damit bekommt man so ein lückenloses Bild von Menschen und ihrem Verhalten, das man nicht braucht.
Die Organisation Epicenter.works hatte sich ursprünglich als Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich im Februar 2010 gegründet, um die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung zu bekämpfen. 2012 hatten die Mitstreiter von Max Schrems in Sachen Datenschutz 106.067 Unterschriften gegen das bereits beschlossene Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gesammelt. Das umstrittene Gesetz sah vor, dass österreichische Telekommunikationsunternehmen personenbezogene Daten grundsätzlich ein halbes Jahr speichern mussten, auch wenn die Daten aktuell nicht benötigt wurden. Auf gerichtliche Anordnung sollten die Daten dann im Verdachtsfall den Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Werner Reiter von Epicenter.works erinnert sich an die praktische Umsetzung des 2 Jahre lang gültigen Gesetzes.
Was wir zum Beispiel gesehen haben bei der Vorratsdatenspeicherung, als sie noch in Kraft war, dass die Daten gar nicht dafür verwendet wurden, gegen Terroristen vorzugehen, sondern für irgendwelche Delikte, die weit unter dem Strafmaß sind, wo solche Maßnahmen gerechtfertigt werden. Das heißt, wir nennen das ein objektives Sicherheitspaket. Wir wollen in die politische Diskussion Argumente einbringen, wie man die Debatte versachlichen kann und wie man Maßnahmen gestalten kann, die tatsächlich effizient sind und gleichzeitig die Privatsphäre unschuldiger Menschen schützen.
2014 erklärte der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Erstmals wurde in Europa somit eine EU-Richtlinie zur Gänze aufgehoben. Der Kampf um das Grundrecht auf Datenschutz war und ist mit dem Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung jedoch noch lange nicht beendet. Im März 2016 stellte das österreichische Justizministerium Pläne für den Einsatz staatlicher Spionagesoftware vor, dem sogenannten Bundestrojaner. Der Trojaner sollte bestehende Sicherheitslücken im Betriebssystem nutzen, um verdächtige Subjekte unbemerkt ausspionieren zu können. Aufgrund der massiven Kritik legte der Justizminister die Pläne auf Eis. Vom Tisch sind derartige Schritte in Richtung Totalüberwachung aber noch lange nicht, wie Experten meinen. Von den Befürwortern dieser Spionagesoftware wird immer wieder das Argument ins Feld geführt: Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Eine verheerende Argumentation, wie die Juristin Angelika Adensamer folgert.
Ich glaube, dass die Frage, was haben Sie denn zu verbergen, ein bisschen ein falsches Paradigma schon zeigt. Ich glaube, dass der Staat für jede Information, jede private Information, die er über mich haben möchte, eigentlich rechtfertigen muss, wieso. Und nicht andersrum, dass ich rechtfertigen muss, wieso er die nicht haben soll.
Der Erfolg von Max Schrems und die Abschaffung von Safe Harbor waren indes nur ein Etappensieg. Bald nach der Aufhebung des Abkommens über den Datentransfer zwischen den USA und Europa wurde das Abkommen kurzerhand unter einem neuen Namen wieder gesetzlich verankert. Der Riese Goliath war, nachdem er von einem Stein getroffen worden war, in neuer Gestalt auferstanden.
Was die EU-Kommission dann gemacht hat, ist 3 Minuten später, also in Wirklichkeit ein paar Monate später, das gleiche Ding wieder zu entscheiden und halt einen neuen Namen drauf zu schreiben. Da steht jetzt Privacy Shield drauf, aber in der Substanz ist es die gleiche Entscheidung. Das ist über weite Strecken wortgleich mit Safe Harbor.
Während die endgültige Beseitigung des Safe Harbor und nunmehrigen Privacy Shield Abkommens bisher an dem enormen Einfluss der amerikanischen Regierung in Europa scheiterte, eröffnete Max Schrems 2014 eine zweite Front. Er initiierte eine Sammelklage gegen Facebook in Österreich, der sich 25.000 Nutzer des Social-Media-Dienstleisters anschlossen und dem Juristen gleichzeitig ihre Ansprüche abtraten. Der Datenschutzaktivist fordert wegen illegaler Weitergabe von Daten 500 Euro Schmerzensgeld für jeden Facebook-Nutzer. Ende vergangenen Jahres legte der oberste österreichische Gerichtshof die Sammelklage dem Europäischen Gerichtshof vor. Eine letztgültige Entscheidung steht zwar noch aus, der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs sprach sich im November dieses Jahres jedoch gegen die Zulässigkeit einer solchen Sammelklage aus. Die Schwierigkeit der juridischen Gültigkeit einer Sammelklage in Europa offenbart die aktuellen Schwächen des europäischen Rechtssystems. In diesem Bereich hinkt die EU den USA deutlich hinterher. Peter Kolber ist Jurist und Autor des Buches »Davids gegen Goliath – Der VW-Skandal und die Möglichkeit von Sammelklagen«. Er bemängelt dabei vor allem das uneinheitliche europäische Rechtssystem.
In Europa gibt es das alles nicht. Und zwar deswegen nicht, weil die Europäische Union sich entschlossen hat, unter dem Druck der Wirtschaftslobby zu sagen, nein, das ist eine Frage der Subsidiarität, das sollen die Mitgliedstaaten alle selber machen und es gibt daher keine europäische Sammelklage. Und das wäre ja das Notwendige bei solchen grenzüberschreitenden Fällen. Aber das führt natürlich oder hat dazu geführt, dass jetzt ein Fleckerlteppich an Regelungen existiert. Manche besser, manche schlechter, manche Staaten haben gar nichts gemacht. Österreich beispielsweise hat überhaupt nicht reagiert auf diese Empfehlung.
Während VW in den USA Milliarden für die Begleichung von Schadenersatzforderungen locker machte, floss in Europa bis dato kein Cent für die nachgewiesene Manipulation der Schadstoffsoftware. Ein europäisches System, das Unrecht fördert, findet zumindest Peter Kolber.
In den USA gibt es ein System, wo man sagt, Unrecht lohnt sich nicht. Und in Europa wird man das System beschreiben müssen mit Unrecht lohnt sich. Und das hat auch gesellschaftliche Auswirkungen, weil die Mitbewerber ja nicht die ganze Zeit zuschauen können, wie jemand Vorteile sich verschafft, dadurch, dass er gesetzwidrig handelt. Das heißt, es ist ja geradezu ein Anreiz dazu, dass auch Mitbewerber dieselben Übertretungen begehen, unter Umständen dann auch Kartelle gebildet werden. Das ist ja auch ein Vorwurf an die deutschen Autobauer, dass sie über 14 Jahre lang sich über solche technischen Fragen auch abgesprochen haben.
Ungeachtet der langwierigen Auseinandersetzungen mit Facebook und der Rückschläge ist aus dem unbekannten Internetaktivisten Max Schrems längst ein vielgefragter Experte in Sachen Datenschutzrecht geworden. Die mediale Aufmerksamkeit brachte es mit sich, dass er mitunter auch in der Öffentlichkeit erkannt und direkt angesprochen wird.
vorletztes Wochenende, ich glaube um 5 in der Früh am Weg nach Hause vom Party machen. Und dann kommt halt in der U-Bahn irgendeiner daher, ob er ein Foto von mir gemeinsam machen kann, so Selfie-artig. Und ich war so, ja, aber es, wenn man es eh lieb und nett und die Leute finden das ja cool und du wirst dann auch nicht irgendwie sagen, naja, aber ein bisschen komisch ist es schon. Und was ich dann halt mache, ist, dass ich dann meistens frage, und was machst du? Ich habe meine Geschichte eh schon 100.000 Mal erzählt, ja. Das ist die automatische Nachfrage. Und darf ich das jetzt noch auf Facebook stellen? Tja, ist halt so. Aber also mir ist es nicht sonderlich angenehm. Also ich finde es spannend, dann inhaltlich über so Sachen zu reden oder einen Vortrag zu machen oder zu diskutieren oder was weiß ich. Aber ich finde halt die Personalisierung ein bisschen anstrengend.
In Zeiten, in denen technische Möglichkeiten zur Totalüberwachung raffinierter und ausgefeilter werden, wird die Frage nach dem Grundrecht auf Datenschutz indes immer bedeutsamer. Die Juristin Angelika Adensamer stellt die Frage, inwieweit das Bedürfnis nach Sicherheit und Überwachung nicht etwas ganz anderes kaschiert.
Ich glaube, es ist ein allgemeiner Trend, eben zu glauben, dass mehr Informationen zu sammeln mit noch mehr technischen Mitteln irgendwie etwas bringt. Und ich glaube, dass das in einem gewissen Sinne, also es ist zwar ein Riesenaufwand und es ist auch sehr teuer, aber es ist auf eine gewisse Weise einfacher, als sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was in einer Gesellschaft falsch läuft, was zu Radikalisierung führt, was zu einer Spaltung in der Gesellschaft führt. Das ist in irgendeiner Weise, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und auch sich zu überlegen, was haben wir da falsch gemacht, was liegt auch an uns, ist schwerer, als einfach zu sagen, wir machen ein neues Gesetz, wir überwachen alle, wir sammeln diese Informationen, auch wenn wir nicht genau wissen, was wir dann nachher damit tun. Aber Hauptsache, wir haben sie mal.